Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Wir wollen ein bisschen über Rudolf Steiner sprechen, über sein Leben, über sein Werk. Steiner hat ja eine sehr starke Beziehung zu Brunn hier, zum Heimathaus Brunn, also wo er gelebt hat, in einer entscheidenden Phase eigentlich seines Lebens gelebt hat, in einer Phase, wo die Grundlage eigentlich für sein ganzes Lebenswerk geschaffen wurde, in Wahrheit. Das ist die Zeit, also wo er hier in Brunn gelebt hat. Und das Thema Rudolf Steiner ist natürlich ein quasi unerschöpfliches. Also Rudolf Steiner hat in seinem Leben etwa 6000 Vorträge gehalten zu den verschiedensten Themen, zu den verschiedensten Lebensgebieten. Er hat Impulse gegeben, naja, fast zu allen Lebensbereichen, also zur Medizin, zur Landwirtschaft, zur Pädagogik, zur Kunst. Er war selber künstlerisch tätig, sowohl also in Form der Malerei, in Form des Plastizierens, in Form der dichterischen Kunst. Er hat selber also auch Dramen geschrieben, Mysteriendramen. Das erste wurde 1910 aufgeführt, also nächstes Jahr jährt sich das zum 100. Male. Hat sich sehr intensiv künstlerisch auch mit der Sprache beschäftigt, hat also versucht, sehr tief in das Wesen der Sprache, in die Formkräfte der Sprache einzudringen. Und eben diese Grundlage für alle diese Dinge, die sind so etwa hier geboren in Brunn. Er ist so etwa mit seinem 21. Lebensjahr hier nach Brunn übersiedelt mit seiner Familie. Das war also die Zeit, wo er an der Technischen Hochschule in Wien studiert hat. Er ist also dann jeden Tag von hier mit der Südbahn hineingefahren zum Südbahnhof und von dort halt dann zu Fuß hinunter zur Technischen Hochschule. Und das ist vielleicht auch etwas sehr Charakteristisches für das Leben Rudolf Steiners, dass er einerseits einen sehr starken Bezug hatte zur damals ganz modernsten Technik. Und auf der anderen Seite einen sehr starken Bezug zu dem, was man nennen kann, naja, das Leben in einer geistigen Welt, die also so scheinbar gar nichts mit dem Äußeren zu tun hat, sondern in ganz andere Bereiche führt. Also von klein auf eigentlich, schon dieser Knabe Rudolf Steiner ist so fest verwurzelt in beiden Welten irgendwo gewesen. Also in die Welt der Technik wurde er schon mehr oder minder durch die Tätigkeit seines Vaters eingeführt. Sein Vater war Bahnhofsvorstand bei der damaligen Südbahn. Also geboren wurde Rudolf Steiner in Kraljevec, das liegt heute in Kroatien, ein paar Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Das Geburtshaus oder der Reste des Geburtshauses stehen heute noch. Es ist jetzt schön restauriert worden, liegt ganz versteckt. Das ist Kraljevec, ist ein ganz kleines Dörferl im Grunde. Und dort so in einem Winkel der damaligen Monarchie ist also Rudolf Steiner aufgewachsen, zumindest die ersten zwei Lebensjahre. Also die Familie blieb nicht lange dort, nur kurze Zeit. Dann war eine kurze Zwischenstation in Mödling. Das hat auch nicht lange gedauert, also weil der Vater halt immer wieder versetzt wurde von einer Station zur anderen. Und der heranwachsende Knabe war also immer irgendwo involviert natürlich in dieses ganze Eisenbahngeschehen auch und die Technik, die damit verbunden war, auch die Telegrafie, die damals entwickelt wurde, das war damals modernste Technologie, muss man sich denken, noch Langkarede vom Telefon oder solchen Sachen, also den Telegrafen gab es noch. Und diese Dinge haben also Rudolf Steiner sehr fasziniert. Und der Vater war ein ziemlicher Freigeist, muss man auch dazu sagen. Steiner selber hat aber durchaus auch gewisse Beziehungen gehabt zum Pfarrer der verschiedenen Orte, wo er dann gewohnt hat. Also in Botschach zum Beispiel, das war auch so eine Zwischenstation. Und dann später in Neudörfel. Der hat eine ganz gute Beziehung gehabt, der Vater weniger, der hat also mit der Kirche weniger am Hut gehabt. Steiner selber hat manchmal ministriert und so, bis der Vater wieder verboten hat, weil der Vater gesagt hat, du, der Pfarrer gibt eine Ohrfeige, wenn du einmal spät zum Ministrieren kommst, du, das will ich nicht, also jetzt darfst du nicht mehr ministrieren. Also so ging das zu. Und dieses Leben also mit der Technik, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Erfahrung einer geistigen Welt, die dieser junge Knabe sehr früh bekommt. Also er hat ein sehr merkwürdiges, sehr eindrückliches Erlebnis, als er etwa 8, 9 Jahre alt ist. Das war in Potschach, also als der Vater in Potschach dort an der Station tätig war. Und da sitzt dieser Knabe im Wartesaal des Bahnhofs dort, also wie er eben oft dort gesessen ist und einfach dieses Leben und Treiben dort an dem Bahnhof versucht hat mitzuerleben. Und wie er so sitzt, der Wartesaal ist leer, sieht er oder erlebt er eine Person bei der Tür hereinkommend. Und diese Person hat Ähnlichkeiten mit seiner Mutter. Er kennt diese Person nicht, aber er sieht ja sozusagen an den Gesichtszügen an, dass sie also Ähnlichkeiten hat mit seiner Mutter. Und diese Person kommt sozusagen zu auf ihn mit sehr eindrücklichen Gebärden, so kommt ihm das jedenfalls vor, so erlebt er das, und bittet ihn inständig, du musst jetzt und in Zukunft, bitte tu in Zukunft und jetzt und in Zukunft für mich, was du für mich tun kannst. Und auf der anderen Seite ist ein Ofen, also da kommt die Person herein, die Person geht dann zum Ofen hin und ist weg. Also offensichtlich war es keine real greifbare Person, sondern ein inneres Erlebnis, das dieser Knabe hatte, auf das er sich zunächst keinen Reim machen konnte. Nur kurze Zeit später erfährt man, dass genau zu dem Zeitpunkt, als Rudolf Steiner dieses Erlebnis hatte, als der Knabe dieses Erlebnis hatte, eine Schwester seiner Mutter durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Und das war natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für den Knaben. Und er hatte aber in der Familie niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte. Also der Vater war für solche Sachen überhaupt nicht offen. Der war also eher Atheist, kann man sagen, und eben ein Freigeist, ein typischer. Und mit diesen Dingen wollte er nichts zu tun haben. Also er konnte eigentlich mit niemand sprechen darüber. Aber Für Steiner selber war das natürlich ein ganz intensives Erlebnis, und offensichtlich hatte es einen realen Hintergrund. Denn er wusste noch, bevor die Nachricht im Äußerlich kam, dass da etwas passiert ist. Mit einer Frau, die eben offensichtlich eine Verwandte ist. Das sah er ja an den Gesichtszügen an. Er hatte sie vorher nie im Leben gesehen. Und von diesem Zeitpunkt an beginnt es eben jetzt, dass Steiner sozusagen mit seiner Seele immer in zwei Welten irgendwo lebt. Er beginnt dann also geistige Dinge wahrzunehmen an der Natur, geistige Dinge wahrzunehmen, wenn er etwa in der Kirche dem Kultus beiwohnt. Dann erlebt er andere Dinge, die Menschen, die sonst mit ihm dort in der Kirche sitzen, offensichtlich nicht erleben. Und was in der Seele dieses jungen Knaben jetzt beginnt, ist ein drängendes Suchen danach, sich diese Erscheinungen zu erklären und wie die in Einklang zu bringen mit den äußeren Ereignissen. Und da ist ihm etwas ganz Interessantes, wie er als junger Knabe kennenlernt die Geometrie. Die Geometrie ist ja, oder überhaupt die Mathematik, etwas sehr Interessantes, weil Mathematik, Geometrie ist etwas, was man eigentlich im inneren seelischen Erleben gewinnen kann. Nicht wahr? Die Mathematik liest man nicht an der äußeren Erfahrung in Wahrheit ab, sondern sie geht aus einem inneren geistigen Prozess hervor. Dass 2 mal 2 4 ist nicht etwas, was wir eigentlich durch Beobachtung an der Natur erleben, sondern was wir innerlich geistig erleben müssen. Nicht wahr? Die Wahrheit der mathematischen Sätze müssen wir uns innerlich erringen. Da gibt es eigentlich keinen äußeren Beweis dafür. Und das wird ihm so zu einem ersten, wie soll man sagen, Orientierungspunkt, wie man bei rein geistigen inneren Erfahrungen Ordnung gewinnen kann, möchte ich sagen, wie man Gesetzmäßigkeiten darin erkennen kann. Das geht so weit, dass der Knabe Steiner sagt, ja, an der Geometrie habe ich das erste Mal in meinem Leben erlebt, was Glück ist. No, das würden wahrscheinlich wenige sagen. Das würde wahrscheinlich sagen, schrecklich, Geometrie, um Gottes Willen, Mathematik noch schrecklicher. Nein, aber der Steiner sagt, namentlich an der Geometrie, aber überhaupt an der Mathematik habe ich das erste Mal wirklich erlebt, was Glück ist. Also eben zum Beispiel, er hat sich vertieft in den pythagoreischen Lehrsatz, in die Kongruenzen von Dreiecken und diese Verwandlungen der Dreiecke, mit denen hat er sich beschäftigt, also noch bevor das in der Schule dran war. Er hat das verschlungen, ein Mathematikbuch, das hat ihm der Hilfslehrer in Neudörfel zur Verfügung gestellt, und mit dem Buch ist er den ganzen Tag herummarschiert und hat sich vertieft darin und hat also erlebt, versucht zu erleben, eben diese Geheimnisse der Mathematik. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man ein bisschen eine mathematische Anlage hat, dann kann man das nachvollziehen, was Steiner da erlebt hat. Dieses Glück zu erleben, diese innere Präzision, diese innere Sicherheit und Gewissheit, die man bei mathematischen Dingen erleben kann. Dass einfach ein Gedankenprozess abläuft, bei dem man mit absoluter Sicherheit sagen kann, das ist Wahrheit. Hier habe ich die Wahrheit an einem Zipfel. Nicht nur bei allen den Dingen, die ich äußerlich empirisch feststelle, kann ich sagen, ja, ich stelle gewisse Regelmäßigkeiten fest und versuche, in eine Gesetzmäßigkeit zu bringen, aber wirklich beweisen lässt sich nicht, ob das auch tatsächlich morgen genauso funktionieren wird. Und tatsächlich ist es ja so, dass in der Entwicklung der Naturwissenschaft etwa es dann sehr viele Umwälzungen auch wieder gab, wo viele Dinge in Frage gestellt wurden und man gesehen hat, ja, Gesetzmäßigkeiten, von denen man dachte, die sind absolut unverrückbar, na, die sind sehr wohl verrückt worden und zwar kräftig verrückt worden. Oft ist das bis heute dann gar nicht in die Öffentlichkeit so gedrungen, dass es bewusst wahrgenommen wurde, wenn man etwa denkt, das materialistische Weltbild des 19. Jahrhunderts, wo man gedacht hat, also die ganze Welt, die Materie besteht aus kleinen Dingen, die man Atome nennt, und die sind mehr oder minder unteilbar, und Atome sind so etwas wie kleine, wunzige Gegenstände, und wie die halt durcheinander wirbeln, das bestimmt die ganze Entwicklung des Kosmos im Grunde. In Wahrheit ist dieses Weltbild durch die moderne Physik mit Beginn des 20. Jahrhunderts aber völlig weggeweht worden. Ich weiß, in den Schullehrbüchern findet man immer noch die kleinen Kugeln aufgezeichnet, aber physikalisch ist das keine Realität mehr. Man spricht zwar natürlich heute auch noch von Atomen, nur kleine Dinge, kleine Gegenstände sind sie nicht. Das weiß man mit absoluter Sicherheit. Was sie wirklich sind, ist schon viel schwerer zu sagen. Man kann es heute eigentlich nur in mathematischen Gleichungen ausdrücken. Also in der Form erleben, in der Steiner sein Glück das erste Mal gefunden hat. In der Form kann man es erleben und kann da fantastische Erlebnisse haben. Ich weiß das als eigene Erfahrung, weil ich bin eigentlich Quantenchemiker, beschäftige mich genau mit den Dingen beruflich. Und es ist spannend, also zu erleben, was hinter den Formeln dahinter steckt und in welche Dimensionen man da eigentlich hineinkommt, die weit jenseits dessen liegen, was man sich sinnlich, gegenständlich vorstellen kann. Und das so im kleinen Ansatz mit diesen geometrischen Dingen war das eben, was Steiner fasziniert hat. Dass man im inneren denkenden Erleben in eine Welt eindringen kann, die jenseits des sinnlich Vorstellbaren ist, aber die doch ganz konkret und exakt präzise gefasst werden kann. Und das war sehr bestimmend für den weiteren Lebensweg Rudolf Steiners. Denn solche Erlebnisse, wie sie Steiner hatte, etwa als ihm diese Tante, also die Schwester seiner Mutter, erschienen ist in einem geistigen Erlebnis. Solche Erlebnisse haben ab und zu andere Menschen auch. Das ist gar nicht so selten. Es wird nur weniger davon gesprochen, wenn man sagt, naja, hör auf mit den Geschichten, weil man es nicht erklären kann. Aber so selten kommt das gar nicht vor. Namentlich in der damaligen Zeit, im 19. Jahrhundert, war das noch wesentlich häufiger und verbreiteter, dass Menschen solche Erlebnisse hatten und sich es aber nicht erklären konnten. Und meistens auch nicht nach Erklärungen gesucht haben. Steiner war einer der wenigen, der versucht hat, in der Welt dieser geistigen Erlebnisse, wenn man sie so nennen will, Sicherheit, wirklich absolute Sicherheit zu gewinnen, eine Trittfestigkeit zu gewinnen in der Erforschung dieser Welt, wenn man so will, die mindestens so sicher ist wie das naturwissenschaftliche Erforschen der äußeren Welt. Also das war so seine Zielrichtung, die sich immer mehr herauskristallisiert hat. Also das heißt, wie kann ich Sicherheit, Gewissheit über diese Erlebnisse gewinnen? Wie kann ich unterscheiden Täuschung zwischen Wahrheit? Denn das ist gerade bei solchen Erlebnissen noch viel schwieriger zu gewinnen. Nicht, weil es gibt Medien, die meistens sind dann in einen Trance-Zustand verfallen und dann auch alle möglichen Eingebungen haben und die selber überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie da jetzt wirklich erleben. Nicht, weil man kann eine ganze Menge Erlebnisse haben, gerade auch im 19. Jahrhundert wurde das ja sehr vielfach gepflegt, da war die Hochblüte des Spiritismus überhaupt und da gab es viel Obskures und Verdrehtes. Es gab auch manches, was vielleicht aus richtigen Quellen floss, aber niemand hat eigentlich wirklich genau gewusst, was das ist. Und es gab also sehr, sehr viele Fehlinterpretationen, sehr viel Aberglaube dahinter. Aberglaube in der einen und in der anderen Richtung. Und da wollte Steiner oder musste eigentlich aus seiner Lebenserfahrung heraus versuchen, also Sicherheit zu gewinnen auf diesem Weg. Und er hat empfunden, dass er diese Sicherheit eben nur dann gewinnen kann, wenn er sich beschäftigt intensiv mit den Naturwissenschaften, beschäftigt intensiv mit der Technik, beschäftigt intensiv mit der Mathematik, also überhaupt überall mit dem, wo Exaktheit des Denkens gefordert ist. Und ja, nicht sich zu beschäftigen hat bei ihm mit Sachen, die in irgendwelche Schwärmereien und Fantastereien hineinführen. Nicht, weil das ist sehr gefährlich, gerade wenn man so eine gewisse Anlage zu geistigen Wahrnehmungen hat, sich dann in allen möglichen Fantastereien zu verlieren und dann eben überhaupt nicht mehr unterscheiden zu können, was ist da real dahinter und was ist einfach Fantasiegebilde. Also wenn Menschen damals schon und auch heute skeptisch gegenüber solchen Erlebnissen sind, ist das ja nicht zu verwundern und ist auch sehr wichtig, weil 99% davon ist mehr Fantasterei als realer Kern dahinter. Also den 1% realen Kern dahinter zu finden, ist sehr schwierig und da die Orientierung zu finden. Und das wurde eigentlich Rudolf Steiner, ich möchte sagen, so instinktiv sehr früh bewusst, dass er also Sicherheit da gewinnen muss. Und darum hat er sich entschlossen, schon bei der Schulausbildung nicht ans Gymnasium zu gehen, sondern in die Realschule zu gehen. Damals war das noch so ein deutlicher Unterschied, also Gymnasium die humanistische Bildung, das mehr ins Geistige gehende und die Realschule dort, wo man sich mit der Technik, mit der Praxis zu tun hat. Wobei dann also diese Ausbildung in der Realschule damals aber auch nicht genügte, um zum Beispiel ein Philosophiestudium oder sowas zu machen, sondern das genügte zunächst einmal nur, um in die technischen Richtungen zu gehen. Und daher hat er dann auch nach der Matura ist er weitergegangen an die Technische Hochschule in Wien. Und hat dort also Naturwissenschaften studiert, Naturwissenschaften im weitesten Sinn. Man muss sich denken, dass damals die Ausbildung noch viel, viel breiter gefächert war als heute. Heute ist ja alles viel, viel spezialisierter. Also wenn ich denke, heute mein eigenes Arbeitsgebiet, wir haben in Europa etwa 25 Leute, die sich da wirklich auskennen auf dem Gebiet, und der Rest sagt, ja, sagt uns, wie das fertig geht und gibt uns die Ergebnisse, und damit sind wir zufrieden. Also heute ist alles sehr, sehr eng spezialisiert. Damals war noch eine sehr, sehr viel breitere Ausbildung, und es gehörte zur technischen Ausbildung durchaus auch Literatur und so weiter dazu. Also, und so lernte Rudolf Steiner dann kennen auch Karl Julius Schröer. Karl Julius Schröer hat unterrichtet an der Technischen Hochschule, aber hat mehr oder minder Literaturunterricht gegeben. Und durch Karl Julius Schröer hat Steiner kennengelernt oder intensiver kennengelernt oder lieben gelernt die Werke Goethes. Weil Karl Julius Schröer war ein ausgesprochener Goethe-Spezialist. Also das war sein Lebensthema eigentlich, sich mit Goethe zu beschäftigen, ein ganz hauptsächliches Thema. Und er konnte Steiner eben auch dafür begeistern, und da war Steiner ja jetzt vor allem Naturwissenschaften studiert hat, hat ihm Schröer geraten, ja, aber beschäftige dich doch ganz intensiv mit Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten. Denn Goethe war ja nicht nur Dichter, sondern er hat sich auch mit Naturwissenschaften beschäftigt. Allerdings auf seine ganz individuelle Art. Also ganz anders eigentlich, als so rundherum um ihn Naturwissenschaften betrieben wurde. Etwa in seiner Farbenlehre. Und das begann jetzt Steiner also sehr intensiv zu studieren, also diesen Zugang, den Goethe zu den Naturwissenschaften hatte. Was Goethe nämlich besonders auszeichnete, war jetzt, dass er in die Geheimnisse der Natur dadurch eindringen wollte, dass er sehr intensiv geschult hat die Beobachtung der Naturphänomene. Das ist nämlich so in der herkömmlichen Naturwissenschaft eigentlich gar nicht so stark vertreten. Wie funktioniert die herkömmliche Naturwissenschaft? Wir versuchen eigentlich in der herkömmlichen Naturwissenschaft, und das schon seit dem 16., 17. Jahrhundert, sehr intensiv alles zu mathematisieren. Alles in mathematische Gesetzmäßigkeiten zu bringen. Das hat seinen Ausgangspunkt genommen, besonders bei den mechanischen Phänomenen, weil die lassen sich sehr, sehr leicht und sehr gut mathematisch erfassen, denn bei alles, was Bewegungsvorgänge sind, was mechanische Kraftvorgänge sind und so weiter, da kann man sehr leicht messen, und dort, wo man messen kann, kann man das in Zahlenwerte bringen, und mit Zahlenwerten kann man rechnen, und das kann man in Formeln hineinbringen. Und so hat sich eigentlich eine Naturwissenschaft entwickelt, die sehr stark also an der Mathematik orientiert ist, die für die Mechanik sehr gut passt, die dann im 19. Jahrhundert also schon sehr, sehr ausgereift eigentlich war. Das heißt, auch der ganze mathematische Apparat, der damit verbunden war, war sehr ausgereift. Wenn Sie denken, Newton etwa hat die Differentialrechnung und Integralrechnung entwickelt, und damit konnte man dann also wunderbar rechnen und auch komplizierte Bewegungsvorgänge errechnen. Man konnte mit diesen mathematischen Modellen sehr gut berechnen, die Planetenbahnen und diese Dinge. Ich meine, die ganze heutige Raumfahrt beruht noch auf der newtonschen Mechanik in Wahrheit, auch wenn man heute weiß, dass sie im Kernbereich zwar wichtig ist, aber dass doch dann noch Dinge gibt, die darüber hinaus liegen. Aber so in der Praxis ist es aber etwas absolut Taugliches. Aber die Frage ist, wie weit ist diese Art der rein quantitativen Naturwissenschaft für alle Gebiete der Natur brauchbar? Zum Beispiel eben für die Welt der Farben, mit denen sich Goethe ganz besonders beschäftigt hat. Nicht wahr, wenn heute ein Naturwissenschaftler über Farben spricht, dann sagt er, naja, Licht ist eine elektromagnetische Schwingung, und es gibt Schwingungen in einem bestimmten Frequenzbereich von, weiß ich nicht, 400 bis 600, 700 Nanometer, 800 Nanometer, fällt das in den sichtbaren Bereich, und das ist Licht. Was hat es mit unserem Farberlebnis zu tun? Nichts in Wahrheit. Ja, man sagt natürlich, diese elektromagnetischen Schwingungen erregen jetzt die Sehzellen in uns und dort werden wieder elektrische Impulse ausgelöst und die wandern dann irgendwo ins Gehirn und irgendwo plötzlich erleben wir Rot. Aber was hat das mit den wirklich erlebten Sinnesqualitäten zu tun? Nichts in Wahrheit. Nicht, weil es ist eigentlich der Vorteil, wenn man sich Licht als elektromagnetische Welle denkt oder nur als elektromagnetische Welle denkt, ist, dass man es wunderbar mathematisch beschreiben kann. Man kann es wie eine mechanische Schwingung beschreiben. Die Formel ist im Grunde genau dieselbe, nur dass halt dann keine mechanischen Größen, sondern elektrische Größen eingesetzt werden. Aber das ist nichts anderes, dass ein anderer Buchstabe dort steht. Die Mathematik ist genau die gleiche. Aber wir kommen eigentlich an das wirkliche Erlebnis dessen, was Farben sind, im Grunde ja gar nicht heran damit. Und Goethe hat einen ganz anderen Zugang gesucht. Dazu muss man erstens einmal sagen, Goethe war alles nur kein Mathematiker. Also Mathematiker war für Goethe so ziemlich ein spanisches Dorf. Das werden vielleicht manche nachempfinden können. Also so die Grundrechnungsarten hat er beherrscht, aber so weiter wollte er sich nicht darauf einlassen. Das war ihm einfach zu abstrakt. Goethe ist ja nicht ganz zufällig auch zur Farbenlehre gekommen, denn er war ein intensiver Augenmensch, könnte man sagen. Also er ist ganz wach und lebendig hat er sich verbunden mit allem, was Seheindrücke sind vor allem. Und er war ja auch ein guter Zeichner, ein guter Maler. Das ging so weit, dass er lange Zeit ihm nicht klar war, wo mehr seine Begabungen liegen. Mehr als in die malerisch-bildnerische Richtung oder in die dichterische Richtung. Also es ist dann doch also als Künstler mehr das Dichterische durchgekommen, aber auch da, wenn man seine Sprache beobachtet und vergleicht mit Schiller zum Beispiel, merkt man, wie stark dieses bildhafte Element bei Goethe eine ganz große Rolle spielt in der Sprache. Bei Schiller ist es dann mehr interessanterweise so ein musikalisches Element, das im Hintergrund ist. Obwohl lustigerweise Schiller gar nicht so ein besonderer ausübender Musiker war. Aber Schiller sagt zum Beispiel immer, bevor ich ein Gedicht schreibe, erlebe ich eine Melodie. Und wenn diese Melodie fertig ist, dann suche ich mir irgendeinen Inhalt dazu und da gieße ich jetzt das Gedicht hinein. Aber der ganze Rhythmus des Gedichts ist eigentlich vorher fertig, bevor ich noch weiß, um was es geht. Und dann suche ich irgendeinen passenden Stoff dazu und dann ist das Gedicht fertig. Und bei Goethe war es aber anders. Goethe erlebt das Bildhafte. Also wenn Sie etwa an den Faust oder so denken, der ganze Faust 2, wenn man da den Inhalt nacherzählen will, wird man erstens nie fertig. Und dass man versteht, um was es geht, schon überhaupt nicht. Aber es sind Bilder, es sind gigantische Bilder. Und diese Bilder waren zuerst für Goethe da. Bilder, die er vielleicht selber gar nicht in dem Sinn verstanden hat. Aber die ihm einen Eindruck gemacht haben, also die in seiner Fantasie lebendig waren. Also Goethe hat eben gerade, weil er so ein Augenmensch war, auch eine sehr stark bildhafte Fantasie gehabt. Aber er hat zugleich auch versucht, natürlich in das alles Ordnung zu bringen. Und darum hat er sich mit der Farbenlehre beschäftigt. So, der auslösende Punkt war, dass er zunächst einmal gedacht hat, ja, Newton hat auch über die Farben geschrieben, er hat gesagt, also wenn man durch ein Prisma durchschaut, da werden die Farben gebrochen, das heißt, das weiße Licht wird zerlegt in die sogenannten Spektralfarben. Aha, hat er zunächst einmal geglaubt. Aber gut, ich werde mich selber irgendwann einmal damit beschäftigen. Ist dann lange Zeit nicht dazugekommen und hat sich aber ein Prisma ausgeborgt, hat es liegen lassen, immer wieder liegen lassen, hat es dann endlich zurückgefordert von ihm, dann hat gesagt, jetzt geschwind, bevor ich es zurückgebe, schaue ich noch einmal durch, schaue ich auf eine weiße Wand und die weiße Wand bleibt weiß. Das hat er sich gewundert. Der Newton hat doch gesagt, das Weiß wird zerlegt durch das Prisma und wieso ist das nicht so? Wieso sehe ich das nicht? Ja, gerade an den, hat man gemerkt, nur an den Rändern, irgendwo, wo die weiße Wand ans Dunklere anstoßt, da sehe ich irgendeinen Farbsaum. Und Dann hat er gesagt, fix, das lasst mir K.O. Ich gebe das Prisma nicht zurück, die müssen noch warten. Und dann hat er begonnen, also sich intensiv mit Farbenlehre zu beschäftigen und hat versucht, also Gesetzmäßigkeiten der Farbentstehung herauszufinden. Und zwar ohne jegliche Mathematik, ohne irgendein physikalisches Modell dahinter. Nicht, weil wenn wir heute vom Licht als elektromagnetische Welle sprechen, ist das im Grunde ein Gedankenmodell, das wir zur Erklärung des Lichtes heranziehen. Weil, bitte, wer von Ihnen hat schon eine elektromagnetische Welle gesehen? Oder hat in ihr gebadet oder sonst wie, ich weiß nicht. Nicht wahr? Das ist ein gedankliches Modell. Wir kennen aus der Mathematik die Wellenformen, das lässt sich durch eine Winkelfunktion, durch eine Sinusfunktion wunderbar darstellen. Da kann man wunderbar rechnen, man kann das aufzeichnen. Aber hat jemand schon gesehen, dass das beim Licht so der Fall ist? Das ist ein gedankliches Modell. Ich will ja gar nicht sagen, dass da gar nichts dran ist. Also als Physiker und Chemiker sage ich schon, da ist auch etwas dahinter, aber es ist nur eine Seite dessen, was mit Licht und Farben zu tun hat. Ein ganz anderer Zugang ist der, den Goethe gesucht hat. Er hat versucht, einfach die komplizierten Farberscheinungen auf einfachere zurückzuführen und hat versucht, Ordnung hineinzubringen und hat gesagt, ich baue meine Naturwissenschaft so auf, dass ich mein Denken niemals weit entfernt von dem, was ich wahrnehme. Beim Newton war es nämlich so, der Newton schaut durch das Prisma durch, er lässt das Licht durch einen ganz engen Spalt durchfallen und wenn man durch einen ganz engen Spalt mit dem Prisma dann durchschaut, dann sieht man tatsächlich die Regenbogenfarben und sonst nichts. In dem Moment, wo der Spalt breiter wird, schaut es nämlich schon anders aus. So, und was hat Newton im Grunde, wenn ich das jetzt sehr, sehr locker erzähle, er hat das gesehen, aha, Licht, 7 Regenbogenfarben kann ich unterscheiden, also durch ein Prisma wird das weiße Licht zerlegt in 7 Spektralfarben, die 7 Spektralfarben, und jetzt hat er gar nicht mehr hingeschaut, das sind reine Farben, aus denen setzt sich das Licht zusammen, und wie stelle ich mir die vor? Naja, da ich eigentlich Mechaniker im Grunde bin, also mich mit Mechanik beschäftigt habe, stelle ich mir so wie kleine Kugeln vor. Also es gibt sozusagen rote Kugeln, blaue Kugeln, gelbe Kugeln, und das weiße Licht ist eine Mischung aus diesen verschiedenen bunten Kugeln, und die sausen durch die Gegend, und dann kann ich das wunderbar mathematisch beschreiben, aber da schaue ich eigentlich schon gar nicht mehr hin. Also im Grunde, was kommt heraus? Eine Farbenlehre für Blinde. Naja, also da brauche ich eigentlich nicht mehr hinschauen. Ich rechne nur mehr. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Grundprinzip geblieben in den Naturwissenschaften bis heute, dass wir eigentlich nur kurz hinschauen und dann fangen wir schon an, ein Gedankenmodell zu machen und das übersetzen wir in mathematische Formen. Und mit denen, wenn das dann irgendwie zusammenpasst, dann sagen wir, das stimmt. Goethe macht es eben ganz anders. Goethe bleibt mit seinem Denken immer unmittelbar an den Erscheinungen und verifiziert es unmittelbar wieder an den sichtbaren Erscheinungen. Und zwar so, dass er wirklich möglichst versucht, mit dem unbewaffneten Auge einmal diese Dinge zu betrachten. Während ja so in der herkömmlichen Naturwissenschaft heute geht es ja gar nicht mehr anders, dass ein Messinstrument dazwischen geschaltet ist. Das heißt, was sieht man heute? Im Grunde sieht man heute nur mehr einen Computerausdruck. Weil irgendwo gibt es irgendwelche Sensoren, die irgendwas aufnehmen und im Endeffekt gibt es einen Computerausdruck, der das vielleicht in der Grafik noch umwandelt irgendwo. Da gibt es die wunderlichsten Dinge. Nicht weil zum Beispiel, wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, heute ist die Naturwissenschaft so weit, dass ich sagen kann, Atome, also aus dem unsere ganze Materie bestehen soll, sind mit Sicherheit keine kleinen Kugeln, keine kleinen Gegenstände. Trotzdem kann man heute wunderbare Aufnahmen von Atomen machen und sie zeigen sie wunderbar als diese Kugeln. Nur wie entstehen diese Aufnahmen? Das sind eigentlich letztendlich computergenerierte Bilder, die ausgewertet werden nach dem zugrunde gelegten Modell und die Daten werden halt entstammen aus Messdaten. Da gibt es sogenannte Kraftmikroskope, da wandert eine kleine Spitze über das Material darüber, da wird eine elektrische Spannung angelegt und das tastet jetzt die Oberfläche ab. Und diese Stromimpulse, die da laufen, sozusagen so vereinfacht gesagt, die werden jetzt gemessen und die werden dann gemäß des Gedankenmodells übersetzt, umgewandelt in ein Bild. Und dieses Bild ist dann das Endergebnis und dann sieht man genau die Kugeln, die man eigentlich in das Modell vorher schon hineingesteckt hat. Die kommen dann nachher auch tatsächlich wunderbar heraus. Ist für die Praxis manchmal brauchbar, sagt aber nicht, dass Atome wirklich Kugeln sind, in Wahrheit. Weil da geht dann unsere Fantasie schon wieder ein bisschen mit uns durch. Wenn ich es einfach als Diagramm nehme, das gewisse Messwerte symbolisiert, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich den nächsten Schritt mache und interpretiere, da sind kleine Gegenstände, kugelförmige, dann ist es falsch. Das sind so die Kleinigkeiten. Also es gibt dann gerade, wenn die Ergebnisse der Naturwissenschaft so, wie sagen, populärwissenschaftlich verbreitet werden, so dass man es halt unter das Volk bringen kann, na, dann liebt man natürlich solche anschaulichen Bilder. Aber die sind reiner Aberglaube in Wahrheit. Die sind reiner Aberglaube, wenn man sie nimmt als kleine Gegenstände zum Beispiel. Dann werden gerade die wichtigsten Ergebnisse, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der Physik gemacht wurden, eigentlich unter den Tisch gekehrt. Nämlich die, dass die Grundlage der Welt nicht gegenständlich ist in Wahrheit. Dass das nicht ausreicht, um die Welt zu erklären. Dass das nur eine gewisse Erscheinungsform ist, die ihre Berechtigung hat, sicher der Tisch steht da und es ist berechtigt, den als Gegenstand aufzufassen, aber dahinter steckt ganz was anderes. Was, weiß nicht, wollen Sie es als Energie oder sonst wie bezeichnen, aber ganz was anderes. Weil man muss sich vorstellen, welche ungeheure Energie hinter dem Tisch da steckt. Heute können wir ein bisschen was davon herauslocken mit der Atomtechnologie. Da spielen wir mit Dingen, die wir eigentlich in Wahrheit nicht beherrschen. Wenn sich der ganze Tisch umwandeln würde in die Energie, die in ihm in Wahrheit drinnen steckt, aus der er sozusagen besteht, dann hätten wir also eine massive Atombombenexplosion, die wahrscheinlich Europa wegfegen würde. Ja? Also das ungeheure, wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr. Also da stecken Urgewalten dahinter. Und die sind nicht so kleine harmlose Kugeln und Gegenstände, sondern da steckt ein immenses Energiepotenzial drinnen. Und Energie ist ganz was anderes als ein Gegenstand. Das ist sozusagen eine reine tätige Kraft in Wahrheit. Die steckt dahinter. Und das ist nur eine, wie soll ich sagen, eingefrorene Erscheinungsform, wo sich diese Urgewalt verhüllt dahinter, wie hinter einem Schleier. Gott sei Dank, weil sonst könnte man nicht da sitzen. Auf der Sonne zum Beispiel, da toben diese Energien viel ungehemmt, aber dort können wir zumindest in der Form nicht leben. Aber dort lebt das, was da hier versteckt ist, in viel unmittelbarer Form auf. Also, das heißt, das Gedankenbild, alles auf kleine Gegenstände zurückzuführen, ist ein sehr einseitiges. Und es ist nur verständlich, also aus der Entwicklung der Naturwissenschaften, der es gelungen ist, gerade dieses Gegenständliche und die Bewegungen des Gegenständlichen in mathematische Formeln zu fassen und damit zu errechnen. Das gab einfach eine gedankliche Sicherheit und Trittfestigkeit und dann hat man gesagt, das übertrage ich auf alles, wo es nur geht. Schon der Galileo hat gesagt, messen, was messbar ist und messbar machen, was nicht messbar ist. Und dann bringen wir das in eine Formel und aus. Und der ganze Rest der Welt wird eigentlich ausgeblendet. Wenn ich jetzt einen Naturwissenschaftler frage, aber was ist rot, das Erlebnis rot? Keine Ahnung. Damit habe ich nichts zu tun. Elektromagnetische Welle kann ich das sagen. Aber wie kommt es von elektromagnetischer Welle mit der und der Frequenz zum Erlebnis rot? Da gibt es eigentlich keine Brücke dazwischen. Das sind zwei total verschiedene Welten. Und Goethe mit seiner Farbenlehre hat versucht, sich eben auf diese andere Seite der Welt, das Erlebnis der Farben, unmittelbar einzulassen und da Gesetzmäßigkeiten zu finden. Und die hat er dann auch gefunden. Er hat also gefunden, etwa wenn ich weißes Licht hernehme und das verdunkle, indem ich ein trübendes Medium dazwischen stelle, dann beginnt sich das Licht zu verfärben. Dann beginnt es gelblich zu werden, dann beginnt es orange, rötlich zu werden, je dichter dieser Nebel sozusagen ist. Wir erleben das im Grunde jeden Morgen beim Sonnenaufgang. Weil da steht die Sonne sehr tief und muss durch die dichten Dunstschichten durch, hat einen sehr weiten Weg durch die Dunstschichten und dann färbt sie sich in das gelblich-rötliche. Weil wenn sie Mittag oben steht und vor einer ein klarer Himmel ist, dann ist sie fast weiß beim Sommer. Vielleicht ein bisschen gelblich noch gefärbt. Und umgekehrt, wenn ich durch so ein leicht getrübtes Medium, also durch die Luft zum Beispiel, die aber von der Sonne durchleuchtet ist, schau auf einen finsteren Hintergrund, dann wird es blau. Dann wird es blau. Nämlich, was passiert? Was ist blau? Na, der Himmel. Also zumindest, wenn er klar ist, jetzt ist er mehr grau in grau, aber da sind die Dünste und die Nebel und die Wolken und so noch sehr im Vordergrund. Da ist also ein bisschen zu dicht der Dunst. Aber wenn er weniger ist, dann erscheint uns also der Himmel blau. Und zwar vor allem bei Tag, also wenn das Ganze von der Sonne durchleuchtet ist. Und auf was schauen wir aber? Wir schauen auf den im Grunde stockfinsteren Kosmos, in den stockfinsteren Kosmos. Ist im Übrigen auch etwas Interessantes. Der stockfinstere Kosmos, man kann das also in der Nacht im hohen Gebirge, oder so kann man das schon sehr gut erleben, da schaut er wirklich fast schwarz aus. Also ich erinnere mich an ein eindrucksvolles Erlebnis vor Jahrzehnten fast schon. Da war ich in Kreta, irgendwo in den Bergen, ganz oben im Ida-Gebirge, und da gibt's nicht einmal ein Dörfel, gar nichts. Eine einfache Landstraße mitten zwischen Geröll. Und es war stockfinster. Ich bin mit dem Auto hinaufgefahren, habe das abgestellt und man glaubt, man steht mitten im Himmel drinnen. Weil man kann nicht mehr unterscheiden, wo der Himmel in den Boden übergeht. Man glaubt, man wandert einfach wirklich durch die Sternenwelt. Es ist also so absolut stockfinster, dass der Himmel absolut schwarz erscheint und die Sterne waren also wirklich, sagen wir, wie solche Batzen vorkommen. Also wenn Sie das Bild von Van Gogh kennen, da die Sternennacht, wie diese großen Dinger so eindrücklich erscheint. Aber dazwischen ist es kohlschwarz. Das alleine ist schon, was im Übrigen sehr interessant ist. Der ganze Kosmos ist vom Licht dieser vielen Sterne erfüllt und trotzdem ist er schwarz. Weil man das Licht selber nämlich gar nicht sieht. Das Licht selber ist nämlich gar nicht etwas sinnlich Wahrgenommenes, sondern erst dann sehe ich die Wirkungen des Lichtes. Einerseits, wenn es von einer Lichtquelle ausgeht, dann sehe ich die leuchtende Lichtquelle. Oder wenn das Licht auf einen Gegenstand fällt. Also ich sehe Leuchtendes oder Beleuchtetes, aber das Licht dazwischen in Wahrheit nicht. Wenn man in der Nacht mit einer Taschenlampe geht, naja, sieht man so ein bisschen an Lichtkegel, aber was sieht man wirklich? Die Staubflankerl in der Luft. Wenn die Luft ganz sauber ist, ganz rein ist, das kann man sogar künstlich herstellen, wenn man so eine Box hat und eine Lampe drinnen und schaut, dass das möglichst staubfrei ist und dann von oben hineinschaut, dann macht man da Fenster hinein, wenn man die Lampe, egal ob man die Lampe aufdreht oder abdreht, man sieht zunächst nichts. Wenn man da so hineinschaut, man sieht gar nichts. Erst wenn ich von der Seite einen Gegenstand hineinschiebe und das Licht auf den Gegenstand fällt, dann leuchtet es auf. Also Licht ist, wenn Sie so wollen, eine übersinnliche Realität. Brauchen wir gar nichts hineingeheimnissen jetzt. Nur die Feststellung, es ist etwas, was offensichtlich da ist, weil in dem Moment, wo es auf einen Gegenstand fällt, sehe ich ja seine Wirkung, aber ich kann es selbst mit den Sinnen nicht wahrnehmen. Also man muss mit dem Wort übersinnlich gar nicht immer so gleich irgendwas Großartiges hineingeheimnissen, sondern es ist eigentlich in Wahrheit was ganz Alltägliches, weil unser Sinnesvermögen halt nicht alles erfasst offensichtlich. Es erfasst einen gewissen Bereich und andere Dinge nehmen wir mit den Sinnen nicht wahr. Also die Welt erschöpft sich nicht dort, wo unsere Sinne wahrzunehmen aufhören, dort ist die Welt noch nicht zu Ende. Das ist eigentlich nichts besonders Geheimnisvolles. Wir neigen nur dann immer dazu, uns alles nach dem Muster des sinnlich Wahrgenommenen vorzustellen. Ist klar, weil das halt für uns die alltägliche Erfahrung ist. Aber es wird, gerade in der Physik und Chemie merken wir das heute sehr stark, es wird sehr problematisch, wenn ich die Vorstellungen, die ich an der gegenständlichen Welt gewonnen habe, einfach in andere Bereiche übertrage. Es gilt eben nicht in der Welt des mikroskopisch Kleinen, es gilt nicht in der Welt des makroskopisch kosmisch Großen. Der Kosmos als Ganzes, den kann ich auch nicht einfach wie einen riesengroßen Gegenstand beschreiben. Das funktioniert nicht. Da kommt man in ganz, ganz andere Dinge hinein, die man eigentlich nur mehr gedanklich erfassen kann, zunächst. Also in der Naturwissenschaft heute eben vor allem in mathematischer Form. Dann versucht man sich Modelle zu machen davon. Aber das mathematische Denken erreicht weiter als das sinnliche Vorstellungsvermögen. Sie werden verstehen, dass es darum aber auch sehr schwer ist, gerade die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft zu kommunizieren. Weil in welches Bild fasse ich es? Die ganzen gegenständlichen Bilder passen, gerade für die spannendsten Ergebnisse nicht mehr. Man kann es höchstens nur mehr in Paradoxien erklären. Also zum Beispiel, das sagen die Naturwissenschaftler nicht mehr so einfach, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Sie sagen, es ist ein Teilchen und eine Welle zugleich. Ja, im Grunde ist es weder das eine noch das andere. Das sind alles nur so Krücken. Und sehen Sie, in diese Welt des gegenständlich nicht mehr Vorstellbaren, des sinnlich nicht Vorstellbaren, aber des in irgendeiner Form geistig Erlebbaren, in diese Welt versuchte Steiner einzudringen. Und eben durch seine speziellen Erfahrungen, die er auch hatte, ging das halt noch in weitere Bereiche, möchte ich sagen, als sich heute die Naturwissenschaft vorwagt. Es gibt ja mittlerweile genug Naturwissenschaftler, die sagen, eigentlich dringen wir ins Geistige ein, indem wir uns mit der Physik beschäftigen. Indem wir also in diese Welten eintauchen, sind sie nicht mehr vergleichbar mit dem sinnlich Erlebbaren, sondern viel eher noch mit den Gesetzmäßigkeiten des Geistigen. Und wir müssen also in ganz anderen Dimensionen denken lernen. Der Unterschied zu Steiner ist vielleicht nur der, dass er diese geistigen Erfahrungen, die heute die Naturwissenschaftler vor allem im mathematischen Bereich haben, bei ihm noch auf ein viel weiteres Feld sich ausgedehnt haben. Aber in diesem Feld suchte er also Trittfestigkeit zu gewinnen und das heißt, er wollte Sicherheit im Denken gewinnen, im Denken über diese Erscheinungen. Und da hat ihm einerseits also geholfen, diese Beschäftigung auch mit Goethe und mit seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten. Denn Goethe hat eben ein Denken entwickelt, das unmittelbar an den sinnlichen Phänomenen bleibt. Dieses Denken, das an den erlebten Phänomenen bleibt und die Methode sozusagen, die Goethe anwendet, kann man aber genauso gut anwenden auf das, was man nur geistig erlebt. Das war das Geheimnis sozusagen, das war der Schritt, den jetzt Steiner weitergegangen ist. Er hat gesagt, also eigentlich Goethe konsequent weiterverfolgt, führt dazu, ein Denken zu entwickeln, mit dem ich auch Ordnung bringen kann in die Dinge, die ich jetzt nicht mehr sinnlich, sondern rein geistig erleben kann. Ich darf nur nicht anfangen sozusagen zu spekulieren, sondern ich muss unmittelbar an den Erscheinungen dranbleiben und muss versuchen zu erkennen, wo sind die einfacheren Erscheinungen, wo sind die komplizierteren und die in einen Zusammenhang dann zu bringen. Auch die Geduld, die Ruhe zu entwickeln, zu warten, bis sich das Bild eben seine Ordnung offenbart, möchte ich sagen. Denn auch Goethe ist ja bei seinen Forschungen in der Farbenlehre, ist das nicht gleich von Anfang an festgestanden, sondern das war ein langer Prozess des Beobachtens, des immer wieder Beobachtens, des Beobachtens unter verschiedensten Bedingungen. Goethe spricht immer wieder davon, von der Vermannigfaltigung der Versuche. Also ein und derselbe Grundversuch, aber in x verschiedenen Variationen. Und dann erst kommen die einzelnen Aspekte des Ganzen heraus. Nicht einmal durchs Prisma schauen, aha, durch einen Spalt und ich sehe sehe die Regenbogenfarben und dann schaue ich nicht mehr hin und mache eine Theorie dazu. Sondern ich schaue mir das an, wie ist es, wenn der Spalt größer wird, wenn der kleiner wird, wenn der breiter wird, wenn der andere Form annimmt und so weiter. Unter verschiedensten Bedingungen das einfach zu beobachten, bevor ich zu spekulieren beginne. Und das lässt sich auf alles ausdehnen, also auch auf das, was man rein geistig erleben kann. Und damit hat Steiner so eine gewisse Basis entwickelt, die ihn unterscheidet von anderen Menschen, die vielleicht auch also so gewisse geistige Wahrnehmungen hatten, dass er auch die Ordnung erkennen konnte, die dahinter steht. Und nicht so leicht dadurch in die Gefahr verfällt, Fantastereien zu verfallen. Was eben ja die große Gefahr ist. Weil viele, die behaupten, ey, sie haben weiß Gott welche großen geistigen Eingebungen und Erlebnisse. Ich meine, man kann so vieles an geistigen Bildern erleben. Bei manchen Mystikern findet man tolle Bilder, hinter denen oft ganz Banales steckt, das auch interessant sein kann. Aber oft ist es nur eine gewisse Störung eines inneren Organs, das sich in Bildern darlebt. Ich weiß nicht mehr. Man erlebt ein Traumbild, wo man einen Zaun erlebt, einen weiß gestrichenen, wunderbar weiß gestrichenen Lattenzaun und ein Bretel fehlt. Und dann wacht man auf mit Zahnschmerzen. Die Zahnschmerzen haben sie einfach in das Bild gekleidet, dieses schadhaften Zaunes. Es steckt eine Realität hinter diesem Traumbild, weil der Zahn ist tatsächlich schadhaft, das Bild hat also seine Berechtigkeit, man muss nur richtig lesen. Also, in den Traumbildern kann sich alles Mögliche ankündigen. Meistens sind es also Dinge, die zu tun haben mit inneren organischen Zuständen, es hat etwas zu tun mit Erinnerungsbildern, die wir haben, also meistens sind in den Traumerlebnissen einfach Dinge, die wir am Tag vorher wahrgenommen haben oder zwei, drei Tage vorher wahrgenommen haben, oft auch unbewusst wahrgenommen haben. Wir gehen ja durch die Welt eigentlich als Traumhändler in Wahrheit. Wie viel nehmen wir wirklich bewusst wahr? Wenn ich Sie jetzt frage, wie Sie da hergekommen sind, was Sie alles gesehen haben, wie das genau ausgeschaut haben, werden Sie es wahrscheinlich im Detail alles nicht sagen können. Na, wie hat das Auto ausgeschaut, das da vor mir gefahren ist, wie ich um die Ecke gebogen bin? Was für ein Type war das? Wie viele Leute sind drin gesessen? Keine Ahnung. Dabei waren die Augen offen, wir haben es gesehen. Aber wir haben es nicht bewusst wahrgenommen, nicht wachbewusst wahrgenommen. So nehmen wir vieles nicht wachbewusst wahr, aber es prägt sich trotzdem unserem Gedächtnis ein. Und in den Traumbildern verwurschten wir dann, möchte ich sagen, diese Elemente zu irgendwelchen sehr fantastischen Bildern, hinter denen aber immer irgendetwas steckt. Eben diese Erinnerungen stecken, Hinweise auf organische Zustände vielleicht, in denen aber auch rein geistige Erlebnisse hineinspielen können. Nur in dem ganzen Wirrwarr und in dem Chaos, wie die Traumwelt ja heute so abläuft, ist das alles also nicht zu erkennen. Dieses Erleben der inneren Bilder, also etwa was Steiner erlebt hat mit dieser Verwandten, die da hereingekommen ist beim Bahnhof, die aber eben keine körperlich greifbare war, sondern es ist ihm zunächst nur so vorgekommen, das muss man sich vorstellen wie ein, wie soll ich sagen, intensives Traumbild, nur das eine gewisse Klarheit hat, das nicht dieses Chaos hat und das eben offensichtlich, das hat ja dann das gezeigt, dass da ein reales Ereignis dahinter steckt, eben Bezug zur Realität hat und wo man eben auch erkennen kann, welchen Bezug es zur Realität hat. Also das heißt, wenn Sie sich vorstellen wollen, wie so ein Mensch wie Rudolf Steiner diese geistigen Dinge erlebt, dann hat es zunächst einmal eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Traumerleben, mit der Bildhaftigkeit des Traumerlebens, aber es herrscht eine ganz andere Regelmäßigkeit, eine ganz andere Klarheit drinnen als im normalen Traumleben. Also das heißt, was ich damit sagen will, mit irgendeiner Traumdeuterei oder so, hat das also mit Sicherheit nichts zu tun und das ist auch nicht zu brauchen. Da fällt man sofort in die Fantasterei. Also mit diesen Erlebnissen kann man wirklich nur etwas anfangen, wenn die entsprechende Klarheit dahinter steckt. Und die hat eben Steiner versucht, systematisch bei sich selbst zu schulen, indem er sich gerade eben mit Mathematik, mit Technik und so weiter beschäftigt hat. Indem er sich beschäftigt hat mit Goethes Naturwissenschaft, wo er gelernt hat, aber das Denken geht sofort in eine Einseitigkeit hinein, wenn es sich sehr schnell von der Beobachtung entfernt und dann nur mehr abstrakt spekuliert. Und einfach nur mehr dann im Grunde die innere Freude hat, ich habe jetzt ein Gedankenmodell, das wunderbar mathematisch aufgebaut ist und das Phänomen, das Naturphänomen ist eigentlich schon weit, weit weg. Das interessiert mich gar nicht mehr. Jetzt setze ich 5 Messinstrumente dazwischen und baue die so, dass eh immer meine Theorie bestätigen. Meistens ist das so, weil das Messinstrument selber ja schon nach einer bestimmten Theorie entwickelt ist. Das passt schon dazu. Und damit kann man dann sehr vieles, aber ein Wichtiges durchaus erkennen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt eine Fantasterei ist, was dabei herauskommt. Also das will ich damit nicht sagen, aber es ist eine große Einseitigkeit. Und es macht blind für den Gesamtumfang der Phänomene. Was der Vorteil der goetheschen oder goetheanistischen Naturwissenschaft ist, ist, dass er immer eben am Gesamtphänomen dran bleibt und möglichst eine unmittelbare, lebendige Beziehung zu diesem Gesamtphänomen sucht. Und dadurch einfach Dinge in ihrem Naturzusammenhang auch sehr viel leichter erkennt, als heute die spezialisierte Naturwissenschaft. Wenn Sie denken an die Medizin oder so, was ist der Patient? Der Patient ist die Galle oder die Leber, ja, aber vom Rest verstehe ich nichts. Na, von Neurologie, keine Ahnung. Der Spezialist für die Leber weiß nichts über die Neurologie oder wenig, vergleichsweise wenig. Also dann ist der Patient halt Leber, Galle, irgendwas aus dem zusammengesetzt. Aber wo bleibt der ganze Mensch? Ich glaube, das ist heute das große Problem. Und die Kunst heute wäre, beides irgendwo miteinander zu verbinden, weil natürlich hat diese Spezialisierung eine ungeheure Präzision und ungeheure Fähigkeiten im kleinen Detail gebracht. Aber was dazugehören würde, ist der Überblick über das Ganze. Also man müsste beides irgendwo haben heute. Das heißt so auch in den Naturwissenschaften auch so eine gewisse Verbindung zwischen dem heute sehr spezialisierten, sehr exakten, sehr mathematischen, naturwissenschaftlichen Denken und diesem viel größeren Überblick, der in dem goetheanistischen, naturwissenschaftlichen Ansatz steckt, der eben einfach an der Beobachtung der Naturphänomene ganz nah dran bleibt und wirklich das konkret lebendige Phänomen nicht aus den Augen lässt. Und es nicht sofort ersetzt durch ein abstraktes Gedankenmodell. Das ist unser Problem heute. Und ich meine, eigentlich ist es ja, verzeihen Sie, wenn ich das sage, pervers, wenn die Leute heute glauben, also die Welt aus Atomen, die wir eigentlich uns so ausgedacht haben, das ist die eigentliche Realität. Und die Sinneseindrücke, die Farben, naja, das sind irgendwelche Nervenreaktionen. Ich meine, ist das nicht eigentlich verrückt? Wir erleben die Welt in Farben, in Formen, in Gerüchen. Das ist das, wo wir ja unmittelbar begegnen. Und das ist uns viel weniger real als das, was wir uns ausgedacht haben, an kleinen Kugeln, die da herumgeistern. Weil alles wollen wir auf das zurückführen, auf die Bewegung dieser kleinen Dinge. Von denen die Physik aber jetzt selber sagt, in der Form gibt es gar nicht. Das ist noch der nächste Treppenwitz der Geschichte, dass es die dann gar nicht gibt. Naja, woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir halt jetzt in unserer Zeit in einer, naja, sehr einseitigen Entwicklung oder Betonung, in einer sehr einseitigen Betonung des Intellekts liegen. Also so, was das Wirtschaftsleben, das naturwissenschaftliche Leben betrifft, ist der Intellekt sehr, sehr stark betont. Der Rest viel weniger. Und Das heißt, wir lieben es heute, oder viele Menschen lieben es heute sehr stark, sich in Abstraktionen zu verlieren. Hauptsache, sie sind gedanklich klar überschaubar. Das hat schon in der Philosophie angefangen, schon wenn man die deutsche Philosophie anschaut, Kant zum Beispiel. Kant sagt in seiner Philosophie, das Ding an sich, also das heißt, wie die Wirklichkeit eigentlich ist, das können wir nicht erkennen, aber das ist auch ganz egal. Hauptsache, ich habe ein in sich geschlossenes Gedankenmodell von der Welt. Mehr können wir eh nicht erkennen, aber darin finde ich auch meine wissenschaftliche Befriedigung. Das heißt, eigentlich ist es so der Gelehrte, der in seinem Kammerl sitzt und sich daran freut, an dem eigenen Gedankengebilde, das er aufgebaut hat, sich freut, dass das hinten und vorn stimmt. Ob es mit der Wirklichkeit wirklich übereinstimmt, das kann man halt nicht sagen. Also an die Wirklichkeit selber kommen wir gar nicht heran. Punkt, Ausschluss. Aber freuen wir uns darüber, dass wir so schön klar denken können. Hat natürlich was für sich, weil die Klarheit des Denkens ist ja der große Gewinn dieser Sache. Nur wenn wir nur bei dem stehen bleiben, dann sind wir eigentlich in exakten Fantastereien lebend. Wenn ich das so ausdrücken will. Nicht, weil es ist eine exakte Form der Fantasie. Wenn Sie so ein mathematisches Gebilde haben, das sich in sich stimmt, und wenn ich das als Ganzes nehme, dann ist das exakt, es trägt sich, aber ob es mit der Wirklichkeit was zu tun hat, ist eine ganz andere Frage. Also es heißt noch nicht, wenn dieses mathematische Gebilde in sich richtig ist, heißt es noch nicht, dass unsere Welt genau nach dieser Formel funktioniert. Das ist damit noch überhaupt nicht garantiert. Wenn man beides zusammenfinden könnte, wie die Wirklichkeit wirklich funktioniert und sie dann auch exakt mathematisch formulieren kann, dann wäre es wunderbar. Aber die heutige moderne Wissenschaftstheorie bestreitet, dass das überhaupt möglich ist. In Wahrheit. Wir können eigentlich nur im Grunde unsere exakte Fantasie spielen lassen und Modelle entwerfen, und solange das übereinstimmt mit den Messergebnissen, die wir von der Natur haben, solange können wir dieses Modell verwenden und solange, sagen wir, so funktioniert die Natur. Aber wenn eine Messung auftritt, die dem widerspricht, dann muss ich das Modell halt durch ein neues ersetzen. Aber ich kann nie wissen im Vorhinein, ob das für alle Zeiten gültig sein wird oder nicht. Also ich habe ein spekulativ, exakt, aber in der Fantasie entwickeltes Modell, dessen Wahrheitsgehalt ich aber nicht mit letzter Sicherheit überprüfen kann. Sicher, bei vielen Dingen ist es sehr wahrscheinlich, dass das weiterhin auch in Zukunft so funktionieren werden, aber bei vielen Gebieten, eben gerade in der Physik oder so, an den Grenzgebieten, wo es ins mikroskopisch Kleine geht oder so, ist das also gar nicht so sicher. Also da stürzen immer wieder Theorien zusammen in sich, wie nichts, von denen man vorher geglaubt hat, sie sind unverrückbar. Also, das heißt, man muss in Wahrheit auch in den exakten Naturwissenschaften aufpassen, dass man nicht ins Gebiet der Fantasterei kommt. Also es gibt also eine Reihe von Naturphilosophen heute auch, oder Erkenntnistheoretikern, Wissenschaftstheoretikern, die sagen, dass die Physik überhaupt heute auf dem Weg ist, eine Art spekulative Metaphysik zu werden. Weil sie dringt in Bereiche ein, die sind jenseits des sinnlich Vorstellbaren. Aber sie dringt ein mit dem rein spekulativen Verstand. Und zwar in Gebiete, die schon grundsätzlich eigentlich nicht mehr messtechnisch verifizierbar sind. Also wenn man zum Beispiel heute in der Kosmologie spekuliert über den Urknall. Ja, also wie das ganze Universum entstanden ist. Irgendwann hat es Bumm gemacht und dann war ein großer Lichtblitz und dann ist irgendwie die Welt daraus entstanden. Ja, wie wollen Sie messtechnisch etwas darüber aussagen, ob das wirklich so ist, wie wir uns das denken? Erstens ist das schon lang her, wenn es überhaupt so war. Und es gibt keine Messergebnisse darüber. Wir können höchstens also aus dem, wie heute die Welt ist, schließen, ja, passt zumindest mit unserer Theorie zusammen, aber wir können nicht experimentell irgendwo einen Urknall herstellen und dann wirklich zuschauen, ob das wirklich so ist, wie wir uns das denken. Das heißt also im Grunde reine Spekulation. Schon begründet, exakte Spekulation, exakte Fantasie, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Also, wie soll ich sagen, ich meine, wenn man zurückgeht in die alten Mythologien, in die alten Schöpfungsgeschichten, die sind auch nicht mehr fantastisch als das heutige. Nur, das ist halt unsere Fantasie heute, unser Bild, das wir gewinnen, das uns halt genehmer ist. Aber in Wahrheit konnten die Griechen, die Ägypter oder sonst wo genauso gut damit leben und das war für sie genauso wichtig wie für uns halt heute. Für unsere Lebensweise heute das richtig ist. Aber man sollte nicht daraus also den Anspruch stellen einer alleingültigen Wahrheit. Das stimmt einfach nicht. Und einsichtige Denker sagen das auch, dass das einfach nicht stimmen kann. Dass das, also dafür haben wir keine Grundlage. Es ist einfach ein Modell, eine Fantasie, die wir aufstellen, die wir aber versuchen exakt aufzustellen. Mehr nicht. Und nicht weniger auch. Also, die Frage ist, kann man aber an die Wirklichkeit überhaupt herankommen? Das ist eine Frage, die sich Steiner dann sehr stark gestellt hat. Nicht wahr? Kann man an die Wirklichkeit herankommen oder nicht? Also auf die Art offensichtlich nicht. Da ist man immer schwebend irgendwo in den Fantastereien. Und Steiner hat dann also sehr intensiv auch Kant, den ich vorher schon angesprochen habe, studiert, also schon als Realschüler. Und ich weiß nicht, ob wer von Ihnen Kant schon mal versucht hat zu lesen, es ist mühsam. Es ist mühsam, also wenn man so liest, die Kritik der reinen Vernunft ist so eine Schrift von ihm. Also,
sagen wir es nicht.
Bitte?
Mein Sohn hat Philosophie studiert, das ist überhaupt nicht mühsam, sagt er.
Ja, wenn man sich hineingelebt hat, ist es was ganz, ganz Tolles. Ist es was ganz, ganz Tolles. Aber es ist, wie soll ich sagen, man muss sich sehr hineinleben in diese Welt, weil es fängt an, als ein Satz geht einmal grundsätzlich über mindestens eine Seite. Das heißt, man muss also, und das ist eine wunderbare Geistesschulung, die Konzentration zu behalten, am Ende des Satzes noch zu wissen, warum ist am Anfang überhaupt gegangen. Das allein ist eine gigantische Schulung. Ja? Und das ist auch schon allein also für die Schulung des Denkens war das also eine ganz, ganz große Sache, was überhaupt diese deutschen idealistischen Philosophen gebracht haben. Es ist nämlich besonders bei den deutschen Philosophen so, dass sie diese langen Schachtelsätze haben, Einschub, da fängt er an, dann kommt der erste Einschub, dann fällt ihm noch was ein, noch ein Einschub hinein, noch einer, dann wieder einer, der bezieht sich auf das erste und dann noch ein Schachtelsatz und noch und zum Schluss alles wie bei einer Symphonie kommt es auf den Punkt. Es ist also eigentlich, wenn man es durchlebt und sich hineinlebt, ist es ein wunderbares Erlebnis. Aber es ist für viele, sage ich einmal, mühsam hineinzukommen. Für manche ist es eine Freude, für einen Steiner war es eine riesige Freude. Er hat sich also noch im Schulunterricht, weil was der Lehrer vorhin erzählt hat, hat ihn nicht so interessiert, unter der Bank, da gab es schon diese kleinen Reklamhefteln. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die kleinen gelben Hefteln für die Theatersachen, aber da gab es auch die Philosophen schon damals. Das hat er sich feinsäuberlich zerlegt, immer in einzelne Blätter, und die hat er unter der Bank dann immer gelesen während des Unterrichts. Da ist er mit riesiger Freude Kant studiert, Kritik der reinen Vernunft. Also da hat er dann ähnliches Glück erlebt, wie zuerst in der Geometrie, wovon wir gesprochen haben. Also da hat sich das dann fortgesetzt. Und man darf die Wirkung also gerade solcher Gedankenschulung nicht unterschätzen. Es entsteht dadurch eine Wachheit des Geistes, eine Aufmerksamkeit im Geistigen, die eine Voraussetzung überhaupt ist, um, wie soll ich sagen, solche Wahrnehmungen, wie sie dann Steiner eben auch schon als Kind hatte, aber sie auch wirklich ganz klar und bewusst zu erfassen. Nicht wahr? Denn es geht darum, einfach hier im Gedankenerlebnis, das heißt im inneren seelischen Denkerlebnis, nicht die Aufmerksamkeit zu verlieren, nicht den Faden zu verlieren. Das wird also unglaublich geschult gerade an diesen Philosophen. Ich weiß nicht, ich habe das selber auch als Realschüler auch den Kant, und auf den habe ich mich auch gestürzt. Ich habe vieles nicht verstanden, auf was er eigentlich hinaus will, aber ich habe es geliebt, diese Sätze zu studieren. Ich habe es geliebt, und das zu behalten. Weißt du am Ende, um was überhaupt gegangen ist? Nein, am Anfang überhaupt nicht, keine Ahnung. Also liest ihn noch fünfmal, wieder dieselbe Seite. Und nach zwei Tagen bist du noch immer bei derselben Seite. Es ist wurscht, das macht nichts, aber irgendwann hast du es. Und dann spürt man, wie also das innere Gedankenerleben einfach so, naja, vergleichbar ist, wie wenn man mit äußeren Muskeln im Fitnessstudio war. So hat man das Gefühl, also sind die geistigen Muskeln geschult und gestärkt worden. Und man wird einfach wacher, aufmerksamer für das, was man innerlich seelisch erleben kann. Und wenn man diese Wachheit schult und halt noch viel weiter schult, so wie sein Steiner konnte, dann kann es einem auch gelingen, in dem ganzen inneren seelischen Erlebnis, das man hat, wirklich die Dinge, die jetzt aus dem rein Geistigen kommen, festzuhalten. Und zu unterscheiden von dem, was jetzt vielleicht nur die Organe melden oder was bloßes Erinnerungsbild an das ist, was man untertags erlebt hat. Und herauszufinden, wo sind die Dinge, die wirklich aus einer nicht sinnlichen, sondern geistigen Welt sprechen. Und dafür möchte ich zunächst einmal nur sagen, die geistige Welt ist alles das, was nicht sinnlich ist. Zunächst einmal. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, die Welt reicht weiter als unsere Sinne. Also es gibt einen Bereich, der darüber hinausgeht, aber der kann zu unserem inneren Seelenerlebnis sprechen. Oder etwas davon kann zu unserem inneren seelischen Erlebnis sprechen. Eben zum Beispiel das, was Steiner erlebt hat, so in etwa seinem achten Lebensjahr da in der Bahnhofsstation, wo ihm also diese durch Selbstmord aus dem Leben geschiedene Verwandte erschienen ist. Eine Begegnung mit einem anderen, wenn Sie so wollen, geistigen Wesen, das aber nicht körperlich anwesend ist oder überhaupt nicht mehr körperlich vorhanden ist, wo der Körper schon nur mehr als Leichnam sozusagen abgelegt ist. Und wo etwas also da bleibt, trotzdem der Körper bereits in den Verfallsprozess sozusagen übergeht. Das ist natürlich eine ganz wichtige Erfahrung. Dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, das einen Bestand über das körperliche Ende hinaus hat. Das ist doch immer wieder eine ganz große Schicksalsfrage für die Menschen gewesen. Gibt es das oder gibt es das nicht? Ist das auch eine Fantasterei? Heute würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, es ist ein Blödsinn. Also wenn mit dem Tod ist aus und dann ist vorbei und das liegt dann in der Kiste drin und aus. Das war's. Die Maschine ist kaputt und Ende. Aber vielleicht ist es doch nicht so. Vielleicht ist es nur für uns so, weil wir halt nur oder sehr stark konzentriert sind auf das äußere sinnliche Erleben und einen ganz anderen, vielleicht viel größeren Weltbereich nicht in derselben Klarheit erkennen oder erfahren wie die äußere sinnliche Welt. Obwohl wir davon so ein bisschen was in unserem inneren seelischen Erleben durchaus haben. Nur es geht eben unter in dem Gewoge der Erinnerungen an Sinneseindrücke, in dem, was die Organe heraufspielen und sonst wo, in dem geht das unter. Und wir filtern das nicht heraus. In Wahrheit ist nämlich das, was Steiner erlebt, etwas, was viele Menschen haben. Sie sind sich dessen nur nicht bewusst. Es ist nicht so, dass dass das in Wahrheit so etwas Seltenes ist. Nur wir bemerken es nicht. Da huscht irgendwas durch und ist schon wieder weg. Und in Wahrheit ist es, wie dann auch Steiner selber schreibt, weil er gerade also da starke Erfahrungen hatte, eben mit dem, was als Geistiges vom Menschen nach dem Tod übrig bleibt. Wie eigentlich Impulse aus dieser Welt, wenn sie so wollen, der Toten, immer wieder in unsere Seele kommt. Und wie viele Impulse, die wir, wo wir irgendwann plötzlich einen Einfall haben. Woher kommt der? Wo kommt der Anstoß her dazu? Wir sagen, ja, wir haben wieder einen großen Einfall gehabt. Vielleicht waren das gar nicht wir. Ich stelle das nur mal so in den Raum, ich will Ihnen jetzt nichts aufoktroyieren, oder so. Ich stelle das nur mal als etwas in den Raum hinein. Nicht, weil wir glauben heute oder gehen davon aus, so wenn wir innerlich mit unserem Seelenleben privat zusammen sind, dann sind wir ganz bei uns allein. Vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht spielt da eine viel, viel größere Welt hinein, die eine andere, aber nicht geringere Realität hat als diese, die wir so äußerlich angreifen können. In der wir nur noch nicht gelernt haben, so klar zu unterscheiden wie in dieser äußeren Welt. Wo wir aber vielleicht lernen können, wacher zu werden, klarer zu unterscheiden, wenn wir das, was wir an Klarheit gegenüber der äußeren Welt gewonnen haben, auch auf die Beobachtung dieses Inneren richten. Und das war dann ein wesentlicher Ausgangspunkt für Steiner, dass also diese Präzision, die er im Denken gewonnen hat, dass er die verbunden hat mit der Beobachtung sozusagen dieser, wenn Sie so wollen, inneren seelischen Erlebnisse. Und dann beginnt aus dem, was zuerst noch so ein wildes Mischmasch sozusagen an Erlebnissen ist, beginnen konkretere Erlebnisse aufzutauchen. Und dann beginnt man eben vor allem sowas zu erkennen, es gibt andere geistige Wesen. Zumindest die Nächsten, die uns am nächsten stehen, nämlich die Toten, die hinübergegangen sind, die körperlich, sinnlich, physisch nicht mehr anwesend sind, es aber seelisch, geistig sehr wohl sind. Und aus diesen Erlebnissen heraus ist eigentlich das entstanden, was dann Rudolf Steiner als Anthroposophie gegeben hat. Also Sie sehen, ich komme jetzt heute gar nicht so sehr auf das Thema Waldorfpädagogik, wie es im Untertitel angekündigt war, sondern es läuft jetzt mehr in die Richtung der Anthroposophie. Aber es ist vielleicht auch wichtig, diese Seite Steiners einmal herauszuarbeiten, weil das der Kern ist, aus dem alles andere irgendwo entstanden ist. Denn auch die Impulse, die Steiner gegeben hat für die Pädagogik, sind aus der inneren Gewissheit gekommen, der Mensch ist nicht nur ein körperliches Wesen, sondern er ist auch ein geistiges Wesen. Und dieses Geistige bleibt bestehen, auch dann, wenn das Körperliche nicht mehr da ist. Ja, noch mehr, dieses Geistige ist bereits da, bevor der Körper überhaupt existiert. Das heißt, er kommt von dem zum Gedanken, dass der Mensch wiederholte Erdenleben durchmacht. Also eine Reinkarnation, etwas, was in den mehr fernöstlichen Religionen ja eigentlich ein Grundgedanke überall ist, dort aber eigentlich immer als großes Verhängnis gesehen wird. Wenn Sie die indische Philosophie sich anschauen oder den Buddhismus insbesondere anschauen, so ist das eigentlich also das Verhängnis der Menschheit, dass sie immer wieder gezwungen werden, in diese leidvolle Körperwelt hineinzukommen. Denn unser sinnliches Dasein hat halt auch seine Schattenseiten und wir haben viel Schönes, viele sinnliche Genüsse zu erleben, aber auch viele Leiden zu durchleben. Und auf das richten gerade also die östlichen Religionen so besonders ihr Augenmerk, nicht? Weil Krankheit ist Leiden und Tod ist Leiden und so weiter. Also Da ist dieser Inkarnationsgedanke also eigentlich negativ belastet in gewisser Weise. Und wenn Sie denken, das Ziel des Buddhismus ist, wie kann ich den Menschen so erziehen, dass er nicht mehr wiedergeboren werden muss? Wie kann ich aussteigen aus diesem ewigen Erwart der Geburten und dann in ein rein geistiges Dasein übergehen und dort auch bleiben, nicht wieder verdammt sein, herunterzukommen? Dieser Reinkarnationsgedanke ist aber auch in Europa erwacht, namentlich auch dadurch, dass man langsam in Kontakt kam natürlich mit den fernöstlichen Religionen und von dort die Anregung bekommen hat, aber es hat sich in Europa dann sehr eigenständig entwickelt und interessanterweise, also schon auch vor Steiner, Steiner ist nicht der Erste, der davon spricht, Sie nehmen Lessing zum Beispiel, Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechtes, am Ende dieses Büchels kommt er dann eben auf diesen Gedanken der Reinkarnation zu sprechen und versucht also herauszufinden, ja, wenn ich ein geistiges Wesen bin und mich geistig versuche weiterzuentwickeln, ich kann doch unmöglich in einem einzigen Erdenleben sozusagen die ganze geistige Entwicklung vollziehen. Ich bringe doch so wenig weiter in einem einzigen Leben. Also eigentlich logisch und vernünftig wäre es nur, wenn sich weitere Erdenleben daran anschließen, in denen diese Erfahrungen weiter ausreifen, ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln kann, dann habe ich eine gewisse Entwicklungschance, aber doch niemals nur in einem einzigen Erdenleben. Er sieht also die ganze Geschichte der Menschheit dann so als eine Erziehung eben des Menschengeschlechts durch wiederholte Erdenleben. Das ist die Quintessenz Lessings. Lessing, ein Dichter der Aufklärung, bitte, muss man dazu sagen. Also einer, der so mit den Religionen eigentlich gar nicht viel am Hut gehabt hat. Also der eigentlich eher der Gegner der traditionellen Religionen war. Ein sehr nüchterner Mensch, der von sich behauptet hat, ich habe in meinem Leben noch nie geträumt. Also, aber so ein Mensch sagt einfach aus der Logik heraus, aus dem Denken heraus, wenn ich ein geistiges Wesen bin, dann muss ich auch als rein geistiges Wesen existieren können und dann muss ich mich entwickeln können durch verschiedene Erdenleben hindurch. In einem Erdenleben geht das gar nicht. Ist zumindest ein Gedanke, der vielleicht beachtenswert ist. Und so hat das Steiner eben auch gesehen oder so hat er es erlebt, dass der Mensch ja einfach, wenn er in die Erdenwelt hereinkommt, in Wahrheit nicht als unbeschriebenes Blatt sozusagen hereinkommt. Jetzt sicher macht viel die Erziehung aus, der Einfluss der Umwelt, die Erbanlage von mir aus prägt den Menschen bis zu einem gewissen Grad, aber das gibt ihm eigentlich noch nicht das, was ihn zu dieser ganz besonderen Individualität macht, die er eigentlich ist. Etwa das, was er vom Papa und von der Mama hat und was er durch die Schule hat und was er dadurch hat, dass er zufällig in Wien geboren ist, das macht noch nicht seine Individualität in Wahrheit aus. Etwa ein Bruder von ihm hat auch mehr oder minder dieselben Einflüsse und ist doch vielleicht ganz anders vom Charakter, von seinen Zielen, die er sich setzt. Also was Steiner also immer wieder auch als Thema hat, ist den Menschen eben als geistige Individualität zu erfassen, in seiner ganz individuellen Besonderheit. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte dann auch für die Waldorfpädagogik. Daher also muss der Lehrplan also sehr individualisiert werden, sehr auf die einzelne Schülerindividualität eingehen. Also das heißt, man kann nicht einfach irgendeinen Lehrplan drüber stülpen und so muss es für alle funktionieren, sondern ich muss eigentlich als Lehrer berücksichtigen können die einzelne Individualität des Schülers. Er hat das selber schon in frühen Jahren als Pädagoge erlebt, denn während seines Studiums an der Technischen Hochschule, während er also in Wien studiert hat, hat er dann auch eine Erziehertätigkeit angenommen. Also als Erzieher war er tätig im Hause der Familie Specht. Das war eine jüdische Familie, eine wohlhabende jüdische Familie. Das waren Baumwollgroßhändler. Dadurch hat er im Übrigen auch damals also das, so das ganz moderne Wirtschaftsleben kennengelernt, könnte man sagen, weil das war, die waren Baumwollhändler zwischen Europa und Amerika. Das war also eigentlich Weltwirtschaft, könnte man sagen. Also das hat er da auch so nebenbei studieren können, ein bisschen, weil er mit dieser Familie nicht nur Lehrer eigentlich dort war, sondern sehr freundschaftlich dann sehr bald verbunden war mit der Familie. Und seine Aufgabe war es eben, die Kinder zu erziehen, schulisch auch zu erziehen, also sie hatten Privatunterricht, weil es teilweise also schwierige Kinder auch waren, also mit gewissen Behinderungen waren. Einer zum Beispiel hat einen Wasserkopf gehabt. Und es ist ihm gelungen, allein durch die Art, wie er pädagogisch mit ihm umgegangen ist, den so weit zu bringen, dass der ein Hochschulstudium machen konnte, dass er also Arzt wurde. Er ist also Mediziner geworden, ist dann allerdings im Ersten Weltkrieg gefallen, aber er konnte also ein ganz normales Leben führen. Und dieser Rückgang also des Wasserkopfes und die Bildungsfähigkeit, die eben nach und nach erwacht ist, war eine Folge, und zwar eine ausschließliche Folge der Art, wie er pädagogisch mit ihm umgegangen ist. Und das heißt, da hat er eigentlich im Grunde hat Steiner die Erfahrungen gesammelt, die dann in der Waldorfpädagogik drinnen stecken. Und er schreibt selber, also das war natürlich ein gewaltiger Aufwand. Er musste sich also oft stundenlang vorbereiten, um nur 10 Minuten mit dem Unterricht machen zu können. Das hat oft eine stundenlange Vorbereitung bedurft, wie gehe ich mit dem um, wie bringe ich ihm das bei, welche Schritte sind richtig, dass sie nicht nur seine geistige Entwicklung fördern, sondern eigentlich auch heilsam auf seine körperliche Entwicklung zurückwirken. Und so, dass dann schrittweise im Laufe der Zeit dieser Wasserkopf zurückgegangen ist und schließlich der Bursch ganz normaler Schüler werden konnte in Wahrheit und ein ganz normales Hochschulstudium absolvieren konnte. Und ja, also das ist ganz toll. Also das heißt, Steiner hat das wirklich, dieses Pädagogische, von der Pike auf studiert. Es gab dann noch ein paar andere Kinder in der Familie, die teilweise auch ein bisschen problematisch waren, aber nicht so problematisch wie der eine Fall. Und hinter dem aber stand eben immer, ich muss, wenn ich die Pädagogik richtig machen will, dann muss ich sozusagen erkennen, die Individualität, die da dahinter steckt. Es kann nicht nach irgendeinem äußeren Schema gehen, es kann nicht nach irgendwelchen Handbüchern sozusagen gehen. Darum wäre es auch völlig falsch, wenn man Waldorfpädagogik sozusagen nach Handbuch unterrichtet. Also viele glauben, jetzt habe ich Waldorfpädagogik studiert, ich habe 2 Bücher gelesen und weiß, was der Steiner sagt und weiß, nein, Waldorfschulen macht man schöne Festestische zu den Festeszeiten, die schauen hübsch aus und man macht ein bisschen was Künstlerisches und das ist es schon. Das ist es überhaupt nicht. Sondern es, was den Waldorfpädagogen wirklich auszeichnet, ist, dass er eigentlich an dem einzelnen Schüler abliest, was er mit ihm zu tun hat, wie er es vor allem zu tun hat mit ihm. Sicher, ein gewisser Stoff sozusagen ist vorgegeben, das ist klar, wir müssen gewisse Fähigkeiten in unserer Welt heute erwerben, da kann man nicht beliebig sagen, das brauchen wir alles nicht, wobei heute vieles in der Schule unterrichtet das wird, was man nicht wirklich brauchen, muss man auch dazu sagen. Weil wenn man so einen Maturanten ein halbes Jahr nach der Matura fragt, wie viel er davon noch weiß, dann bleibt in Wahrheit nicht sehr viel davon über. Also fragt man sich, warum müssen so viel hineinstopfen in sich. Viel wichtiger wäre es nämlich, den Stoff zu nehmen als Mittel zur persönlichen, individuellen Entwicklung des Menschen. Dann ist er eigentlich vor allem ein Hilfsmittel. Es geht nicht um das, was da sozusagen im Gedächtnis aufgespeichert ist. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist ein Teil, aber das ist der winzigste Teil. Eigentlich geht es darum, was für Fähigkeiten entwickelt der Mensch, indem er mit bestimmten Stoffgebieten umgeht? Was entwickle ich, indem ich mit der Chemie umgehen lerne oder mit der Mathematik oder mit dem Schreiben? Was für innere menschliche Fähigkeiten eigentlich entwickle ich dadurch? Das ist das viel Wichtigere. Das muss man sich heute sehr, sehr stark überlegen, wo doch immer mehr zum Beispiel die Tendenz ist, ich will nicht sagen ersetzen, aber doch den Lehrer sehr stark zu unterstützen durch die elektronischen Medien. Was werden die Kinder verlieren, wenn sie schon von klein auf nur mehr am Computer schreiben und nicht mehr die Handschrift lernen? Weil bei der Handschrift geht es gar nicht darum, dass heute viele vielleicht das nicht mehr tun, weil es immer hinter dem Computer ist. Könnte man sagen, naja, brauchen wir heute nicht mehr. Ist uninteressant. Aber die Frage ist, was entgeht ihnen in der menschlichen Entwicklung, wenn sie das nicht lernen? Ich will jetzt gar nicht weiter verfolgen, die Frage. Versuchen Sie sich die selber einmal zu stellen. Das heißt, bitte auch wieder nicht, dass wir jetzt immer in irgendeiner Steinzeit stehen bleiben und sagen, so hat man das damals gemacht und so muss es immer bleiben. Es kann immer und muss und soll Veränderungen geben. Aber man sollte sich bewusst sein, was bewirken diese Veränderungen im Menschen. Das hat Steiner versucht, auch sehr stark herauszufinden. Nicht nur, es würde auch keinen Sinn machen, wenn wir heute noch in der ägyptischen Bilderschrift schreiben würden. Ich meine, obwohl wir fast wieder auf dem Weg dorthin kommen, weil das Schreiben nimmt immer mehr ab, wir haben ein paar Kritzelzeichen, Notausgang oder Rolltreppe oder Achtung, Halt. Das ist fast ein bisschen so ein Ägyptertum in einer anderen Form. Halt. Aber halt anders. Also sagt nichts gegen Veränderungen, aber es ist interessant zu wissen, was bewirken sie im Menschen. Also das hat Steiner versucht, sehr stark herauszufinden. Das ist das, was mir heute gerade an den pädagogischen Diskussionen oft abgeht. Dass diese Dinge eigentlich gar nicht berücksichtigt werden. Sondern da wird über viel, viel äußerlichere Dinge gesprochen, müssen die Kinder das auch noch lernen oder das brauchen sie das oder brauchen sie das nicht. Und ihre eigentliche menschliche Entwicklung, die sie durchmachen, wird viel zu wenig berücksichtigt. Und darum gibt es heute so viele Schwierigkeiten an den Schulen. Nicht wahr? Die Lehrer wissen das alle, dass es viel schwieriger geworden ist, die Schüler zu unterrichten, weil sie einfach menschlich nicht mit sich zur Rande kommen. Und die alten Autoritäten funktionieren nicht mehr. Es ist halt heute nicht mehr so, wenn der Lehrer reinkommt, sitzen sie alle so von selber. Nein, von selber ist einmal großes Chaos vorhanden. Und wenn er herumbrüllt, wird sich das auch nicht ändern, wenn der Lehrer herumbrüllt. Das ist, also da gehört schon sehr, sehr viel dazu, heute so eine Klasse zu beherrschen, wenn es jetzt die große Diskussion gibt, ob die 2 Stunden mehr oder weniger und sie sagen, naja, geht die Lehrer, die haben eh so viele Ferien. Naja, es ist schon heute so, dass viele Lehrer fast überfordert sind durch den Beruf. Nämlich deswegen überfordert sind, weil sie menschlich mit den Schülern nicht zur Rande kommen. Sie sind zwar wunderbar gescheit, sie sind fast ausgebildete Wissenschaftler von der Universität her, gerade wenn es also in den höheren Schulen ist, aber das hilft ihnen im Umgang mit den Persönlichkeiten, mit den Individualitäten einmal gar nichts. Da können es noch so tolle Mathematiker sein, wenn der das nicht will und nicht begreifen will und es ihm nicht interessiert, nützt ihm die ganze wissenschaftliche Mathematik überhaupt nichts. Und das wird viel zu wenig heute noch in der Lehrerausbildung berücksichtigt. Die Lehrer könnten viel mehr leisten, wenn sie wirklich auf den einzelnen individuellen Schüler eingehen könnten und ihn in seiner Persönlichkeit erfassen könnten und sozusagen an ihm ablesen, wie bringe ich dir die Mathematik bei? Wie muss ich es mit dir machen? Das ist ganz unterschiedlich. Und dann fällt nämlich auch die Überforderung weg. Dann fällt sofort die Überforderung weg, so im Gegenteil. Dann ist es was unheimlich Erfrischendes. Ich meine, sicher, es gibt trotzdem, es heißt nicht, dass jetzt alles Wonne Waschdruck ist, das wäre ein Idealbild. Aber es ist einfach immer wieder eine wirkliche menschliche Begegnung mit dem Schiller von Individualität zu Individualität. Sicher mit dem Unterschied, dass der Lehrer heute ein paar Jahre schon mehr Erfahrung hat. Dieser Unterschied soll auch sein. Aber es ist eine Begegnung zwischen Individualitäten. Das ist eigentlich so das Kernprinzip der Waldorfpädagogik. Und alles andere ergibt sich im Grunde. Sicher kann man mal ein Handbuch lesen und schauen, so wie es andere gemacht haben und das als Anregung einmal nehmen als ersten Einstieg. Aber in Wahrheit geht es darum, wie finde ich die Beziehung zu dem anderen geistigen Wesen. Das ist das Interessante. Und mit welchen Voraussetzungen kommt sozusagen dieses andere geistige Wesen in die Welt herein? Das heißt, es bringt schon etwas mit sich selbst, nämlich. Und dann ist es unheimlich spannend. Also ich habe das selber erlebt, weil ich so ab und zu auch in einer Waldorfschule so die naturwissenschaftlichen Sachen unterrichte, so eine kurze Epoche. Es gibt also in den Waldorfschulen sogenannten Epochenunterricht. Das heißt, da sagt man mal, 14 Tage lang machen wir jetzt nur in den ersten beiden Stunden Chemie. Jeden Tag. Da kann man sich dann wirklich intensiv mit dem beschäftigen. Nicht erste Stunde Mathematik, zweite Deutsch, dritte Turnen und eigentlich totales Chaos, sondern einmal eine Zeit lang konzentriert mit einem Thema beschäftigen. Und so, ich habe zwar selten Zeit dafür, aber manchmal mache ich es, weil wir heute von der Schule bitten, es zu tun. Und das ist immer sehr spannend. Das ist mit jeder Klasse völlig anders. Es ist eigentlich immer derselbe Stoff in Wahrheit, aber es ist mit jeder Klasse völlig anders. Völlig anders. Und das ist aber das Schöne und das Spannende daran. Ich meine, mir tun die Lehrer leid, die mit jeder Klasse das immer denselben Sermon herunterbeten. Ich meine, die müssen vor der Klasse sitzen und die Klasse gar nicht wahrnehmen, in Wahrheit. Sondern die spucken nur das aus, was sie selber gelernt haben, da drin mäßig, das gibt es leider Gottes immer wieder. Und dann ist aber kein Wunder, dass das unten nicht ankommt. Etwa gerade so Dinge wie Physik und Chemie sind doch oft gefürchtet, jetzt will ich nicht über mich großartig reden, aber es ist so, dass man in der Schule schon die Klassen, die das noch nie hatten, den Unterricht nacherinnern, wann haben wir Chemie, wann haben wir Physik, das soll so toll sein. Und das kann sein und das muss es doch sein. Und dann nehmen sie was mit. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem und das geht in der Mathematik genauso und das geht überall. Und sicher gibt es dann einmal einen Schüler, mit dem man nicht zur Rande kommt, auch, das ist schon klar. Also Wunder gibt es nie, das ist schon klar. Aber es gibt also einen anderen Zugang. Und da muss man eben einfach wirklich die Individualität des Menschen erkennen. Diese Individualität, die sich im Körperlichen zwar manifestiert, aber nicht darin erschöpft. Das ist so der Grundgedanke, der bei Steiner dahinter steckt. Und um das als Lehrer umzusetzen, muss ich jetzt nicht hellsichtig sein oder was, oder das erleben können, wo der herkommt, sondern ich muss es wenigstens erleben können, wenn er da vor mir steht. Wenigstens da muss ich ihn als die geistige Individualität erkennen lernen, die er eben ist. Und das wäre ein schönes Ziel, wenn dieses Prinzip einfach in die Pädagogik sehr stark hineinkommt. Also dafür hat Steiner gekämpft, dafür hat er den Weg bereitet. Begonnen hat es mit den Waldorfschulen ja so ganz zufällig wieder mal, aber was ist schon Zufall in der Welt? Da gab es also eine Zigarettenfabrik, die Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Und die wurde von einem gewissen Emil Molt damals geleitet. Und der hatte die Idee, für die Kinder der Arbeiter eine Schule einzurichten. Weil es gab schon die Schwierigkeit, wo geht man die hin und welche Ganztagsbetreuung oder sonst und so weiter. Also errichtet man doch eine Schule ein für die. Und er kannte eben den Steiner und hat sich auch mit der Anthroposophie, die es damals schon gab, die von Steiner schon entwickelt war, beschäftigt. Und hat eben Steiner gefragt, ob er nicht da Ideen dazu hat. Naja, und dann hat halt Steiner das, was er aus seinen vielen pädagogischen Einzelerfahrungen schon hatte, einfach versucht an andere Menschen, die dann Lehrer geworden sind, in dieser Schule weiterzugeben. Und aus dem ist dieses Konzept der Waldorfpädagogik entstanden, das eben ganz auf die Individualität des Menschen eingeht. Und auch den Menschen also dann erziehen will oder soll, so dass er wirklich als auf sich selbst gegründete Individualität in der Welt steht. Nicht als Egoist, das ist was anderes. Ja, also einer, denn ich, das ist noch nicht Individualität. Aber der erkennt auch seine ganz individuellen persönlichen Fähigkeiten und dadurch auch seine Aufgabe findet irgendwo im Leben, weil er das, was seine persönlichen Fähigkeiten sind, umsetzen kann dann in der Welt. Das soll doch eigentlich das Ziel sein. Und es ist doch schön, dass da jeder was anderes dazu beitragen kann, nicht alle genau das Gleiche. Und in Wahrheit ist es aber gar nicht so leicht, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Selbst bei Goethe war es ja so, dass er lange nicht sicher war, wo seine eigentlichen Fähigkeiten liegen. Und auch dazu soll also Waldorfpädagogik helfen, dass man das auch selber unterstützt durch den Lehrer natürlich auch, der kann ja helfen dabei, aber schneller und früher erkennt und dadurch sozusagen auch eine richtige Lebensplanung findet, wenn man so will, wobei das Wort Lebensplanung finde ich fürchterlich. Ja. Das ist ja ganz schrecklich in Wahrheit. Aber der einfach im Leben dann seinem Mann oder seine Frau steht, wie auch immer, weil er seine Fähigkeiten einbringen kann und die mit Freude und ja, wie soll ich sagen, mit Liebe einbringen will. Es gibt so einen schönen Ausspruch von Steiner. Er will also erziehen die Menschen zum wirklich freien, selbstverantwortlichen, selbstbewussten Menschen. Und er sagt, das schöne Wort Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnisse des fremden Wollens. Das ist die Grundmaxime der freien Menschen. Leben in der Liebe zum Handeln, nicht im, naja, ich mach's halt, weil ich meinen Job machen muss, damit ich überlebe, leider, aber wann ist die Pension endlich da? Sondern Leben in der Liebe zum Handeln. Auch nicht Leben in der Liebe zum Grübeln, Grübel, Grübel, sondern tu auch was. Also setz es auch um. Die Theorie allein nutzt da noch nichts, sondern tu auch was. Und liebe es zu tun, mach's mit Freude, steht dahinter als ganzer Mensch, sieh's nicht nur als lästige Verpflichtung von außen, weil der Kant zum Beispiel hat immer sehr viel von der Pflicht gesprochen. Du musst und du sollst und was Gott. Steiner geht einen Sprung weiter und sagt, liebe es, das zu tun, lebe in der Liebe zum Handeln, aber lass den anderen auch so handeln, lass ihn auch. Und nicht, der muss genauso handeln wie ich. Weil sonst passt es nicht. Ich weiß, wie es richtig ist und du machst es falsch. Sondern lass ihn auch. Lass ihm auch den Freiraum. Weil wenn beide wirklich aus dem gleichen Geistigen heraus letztlich schöpfen, dann kommen sie zusammen. In Wahrheit halt auf verschiedenen Wegen und dann ist es eine wunderbare Ergänzung. Weil was uns trennt, ist eigentlich nur der Egoismus. Aber wenn wir wirklich aus der Individualität, aus dem heraus schöpferisch tätig sind, gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Es ist kein Widerspruch zwischen Mozart und Wagner und Stravinsky oder sonst was. Alle bringen verschiedene Facetten hin. Jetzt kann ich persönlich sagen, ja, Stravinsky mag ich nicht. Gut, ist eine Geschmackssache, ist ja in Ordnung. Passt ja. Aber jeder bringt eine ganz andere Facette des großen musikalischen Erlebens in die Welt hinein. Ist doch wunderbar. Und sind wie Tag und Nacht. Schiller und Goethe sind wie Tag und Nacht. Ich meine, wir gestritten immer wieder miteinander. Ich meine, Schiller ist mir verhasst, sagt Goethe. Und irgendwann haben sie dann doch zusammengefunden, weil sie erkannt haben, dass eigentlich eine ideale Ergänzung ist. Aber das war noch harten, mühsamen Kämpfen, bis sie sich da zusammengefunden haben. Also wenn man wirklich aus dem Geistigen schöpft und sich sozusagen als schöpferische geistige Individualität betätigt, dann kann es in Wahrheit keinen Widerspruch geben. Ich meine, natürlich gibt es viel Egoismus trotzdem noch in der Welt und wir werden nicht die paradiesische Welt daraus bekommen, aber so ein kleines Schritterl in die Richtung hilft vielleicht, dass überhaupt weitergeht. Und das ist auch so ein bisschen die Zielvorstellung der Waldorfpädagogik dazu beizutragen. Aber ich glaube, jetzt habe ich Sie genug mit diesen Dingen beschäftigt. Ich bin natürlich gerne offen für Fragen aller Art, wenn Sie noch darüber sprechen wollen oder jederzeit gerne. Dankeschön.